unsere Motivation, unser Warum ist, wir wollen Menschen inspirieren, gesünder und nachhaltiger zu leben. Netsch war von einem Tag auf den anderen in Deutschland bekannt, auf einer sehr nachhaltigen Ebene auch. Ja. Wir haben bis heute ein teilweise verdreifachtes Volumen, Bestellvolumen jeden Tag.
Mhm.
Also das alleine kann man nur sagen, danke, die Hülle der Löwen, ihr habt echt gerockt, ja, oder ihr rockt bis heute.
Herzlich willkommen zur nächsten Episode im Dentalwelt-Podcast. Es ist mir eine große Freude, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Podcast also gefällt und du das Gefühl hast, du kannst etwas aus diesem Podcast herausziehen, dann würdest du uns zum einen eine riesige Freude machen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst, denn so können wir nachvollziehen, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Und du verpasst so keine weitere Episode mehr, denn eins kann ich dir versprechen, es kommt jede Woche eine neue Episode online und jetzt viel Spaß mit der nächsten. Mein heutiger Gast heißt Norbert Meinecke, der mit seinem Geschäftspartner bei Die Höhle der Löwen war. Kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Und da haben die mittlerweile weltweit bekannten Zahnputztabletten von Netsch vorgestellt. Das ist übrigens das Unternehmen, um das es heute geht. Aber wie läuft eigentlich so ein CV-Auftritt ab? In dieser Episode tauchen wir in die faszinierende Entstehungsgeschichte und die kreativen Ideen hinter diesem revolutionären Produkt ein. In dieser Episode geht es mehr um die Entstehungsgeschichte von Netsch, um die Höhle der Löwen, wie so ein TV-Auftritt aussieht. Und später, in der Episode danach, die kommt zum gleichen Zeitpunkt online, könnt ihr euch auch mehr Informationen über Netsch an sich, über die Produkte und fachliche Informationen von Norbert anhören. Aber jetzt stelle ich dir erstmal den Norbert vor. Schön, dass du da bist, Norbert, und danke für deine Zeit hier im Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich ebenso. Hallo. Hallo, Miguel. Sehr schön, hier zu sein.
Ich freue mich immer, wenn man so Podcast aufnimmt, dass erstens das Mikrofon funktioniert und dass man Gäste hat, die so eine angenehme Sprechstimme haben, weil du hast echt so eine Stimme, die kann man sich, glaube ich, ganz entspannt im Podcast anhören. Du hast echt so eine super tiefe, beruhigende Stimme. Das finde ich echt cool.
Vielen Dank, Miguel. Vielen Dank.
Wo hältst du dich denn gerade auf?
Ich bin gerade in Berlin in unserem Office und um genau zu sein, in unserer kleinen Telefonbuchse. Und da ist nämlich der Sound am besten. Ansonsten halt das, ja. Wir haben hier in Berlin so eine schöne alte Remise, in der wir sitzen dürfen und unser Produkt oder beziehungsweise unsere Marke Netsch aufbauen und weiter vorantreiben. Es ist ein tolles Environment, so dass man eigentlich gar nicht mehr Homeoffice machen möchte, sondern eigentlich nur noch hier sitzen möchte. Und dementsprechend hat so ein bisschen Fabric-Style wie in New York auch und ist mittendrin in Berlin.
Cool. Also quasi wie so ein Coworking Space.
Genau. Du bist auch herzlich eingeladen, wenn du mal Bock hast, irgendwie in Berlin für ein paar Tage zu arbeiten.
Cool.
Ja, komm hin. Ja.
Ja, sehr gerne. Ich habe letztens tatsächlich drüber nachgedacht, nach Berlin zu kommen, weil ich höre selber gerne einen Podcast, der heißt Weird Crimes. Da geht es um Kriminalfälle, die kommen auch aus Berlin. Und die spielen jetzt so mehrere Touren in verschiedenen, also die machen so Live-Touren in verschiedenen Locations, und das unter anderem Berlin bei. Aber ich mache sowas immer, wenn ich einen Grund habe, in Berlin zu sein. Aber jetzt hätte ich ja dann einen.
Absolut, absolut. Ist, wie gesagt, herzlich eingeladen.
Vielen Dank. Wir sprechen ja heute in dieser Episode vor allem über die Höhle der Löwen. Das werden die meisten kennen. Aber mich würde mal interessieren, bevor wir jetzt gleich über Zähne sprechen, über Zahnputztabletten sprechen, was hast du denn gemacht, bevor ihr Netsch gegründet habt?
Also eine Passion, und das fing eigentlich relativ früh an, so mit 15, 16. Ich war immer sehr fasziniert von Werbung. Ja, ich habe mir irgendwie mit großer Leidenschaft Werbeblöcke angeguckt und habe mir einfach versucht vorzustellen, wie war denn eigentlich dieser Prozess und dieser ganze Herstellungsprozess für diese Werbespots? Was waren die Gedanken dahinter? Was wollen die eigentlich damit erreichen und so weiter? Und so kam dann der Wunsch, in der Werbeagentur zu arbeiten. So, und dann habe ich dann nach meinem Abitur und Zivildienst und so weiter dann angefangen, mich zu bewerben in Werbeagenturen irgendwie in ganz Deutschland, und habe nur Absagen bekommen, ja, also wirklich 70, 80 Absagen. Das ist so scheiße irgendwie, aber ich will da trotzdem rein, so. Und irgendwann kam dann das Feedback von J. Walter Thompson, was eine der besten Werbeagenturen der Welt ist, eine der Top 10, dann Gespräch mit mir wollten, und dann ging das relativ fix. Nach einer Woche war ich angestellt. Das war quasi dann mein Einstieg in die Werbewelt. Da bei J. Walter Thompson war ich dann auch vier Jahre und habe extrem viel gelernt, wie man Marken einführt in den Markt, wie man Kunden versteht, die Psychologie von Kunden auch, ich sag mal, manipuliert, ja, und da habe ich dann auch verstanden, dass du eigentlich mit Werbung, mit dieser mit dieser Kraft der Werbung manipulieren kannst, ja. Und dementsprechend gibt es eigentlich so diese weiße Magie und es gibt die schwarze Magie. Das heißt, du kannst gut oder auch negativ manipulieren. Und ich habe mich dann auch relativ schnell verstanden, wie diese beiden Pole letztendlich funktionieren. Und für mich war es dann immer eine sehr klare Aussage: Ich, wenn, dann bin ich nicht der der Saruman, ja, genau, sondern ich bin der Gandalf, ja, und will einfach gute Werbung machen, die die Menschen überzeugt und vor allem halt einfach auch was Gutes tut, ja, so. Und so ging einfach meine Karriere dann weiter. Ich bin dann aus der Werbeagentur raus, weil ich nicht mehr in der Agentur arbeiten wollte und bin dann auf Kundenseite gegangen und habe dann unter anderem für Freenet, für die Telekom und verschiedene andere Startups gearbeitet im Technologiebereich, aber auch im physischen Bereich wie Mirapodo für Otto und so weiter und war da immer verantwortlich für das Marketing, habe die Teams gebaut, habe die Strategien gebaut, wie kannst du im Grunde genommen halt Wachstum über Marketing mit deinem guten Produkt erzeugen. Und dann 2005 gab es dann so einen kleinen Sidekick auch mit meiner Frau zusammen. Naja, so klein war es nicht. Und da haben wir das erste Mal was für die Gesundheit getan, und zwar ein Yoga-Spa gebaut in Hamburg. Ja, das war dann auf 500 Quadratmeter. Dann haben wir dann Yoga, Pilates, Massagen, Beauty und so weiter angeboten auf einem sehr hochwertigen Level, sehr stark designorientiert, und von der Qualität der Therapeuten und Trainer war das einfach das Beste, die besten Menschen, die wir kriegen konnten in Norddeutschland. Die haben dann bei uns gearbeitet und die Kurse und so weiter gegeben.
Gibt's das noch?
Nee, wir haben dann nach 5 Jahren haben wir dann geschlossen, weil wir waren ein bisschen zu früh
mit dem Thema. Ja, ich wollte gerade was sagen, das ist jetzt einfach gerade total das Ding, ne?
Ganz genau. Timing ist alles. Dann kam auch noch die Lehman-Krise mit dazu und das war alles ein bisschen schwierig. Und das war ein sehr starkes Learning. Dann bin ich wieder, wie gesagt, zurück in die Wirtschaft gegangen und von Telekom bis Blacklane und da habe ich auch witzigerweise meinen Partner Heber Gonzales kennengelernt. Und dort hat er mir das erste Mal dann die kleinen Zahnpasta-Tabletten vorgestellt. Das war 2019, an denen er schon 1,5 Jahre gearbeitet hat. Und dann war ich so von den Socken, dass ich ihn eigentlich nach relativ kurzer Zeit gefragt habe, was hast du damit vor? Und da war noch nicht so wirklich was klar. Es war eher ein Hobby von ihm. Und dann mit dem Blick auf den Markt und dass so wenig Innovation im Dentalmarkt unterwegs ist, ja, also vor allem in der Zahnpflege. Haben wir gesagt, komm, lass uns da ein Startup draus bauen, ja. Und das war 2020 dann und wir sind direkt in die Corona-Phase reingerauscht, was super war für uns, weil wir hatten Kurzarbeit auf dem Startup, in dem wir gearbeitet haben, und konnten dann parallel unser Baby bauen. Und das hat dann 1,5 Jahre gedauert, mit den ganzen Zertifizierungen, Produktion zu finden und so weiter und so fort. Und so, und dann im Mai 21 sind wir offiziell in den Start gegangen. Aber das können wir nachher noch bitten.
Das bestelle ich mir gleich, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast jetzt natürlich schon viel erzählt und mir ist es mal wichtig, in diesem Podcast auch Mehrwerte für die Hörer zu generieren. Und du hast jetzt extrem viel Erfahrung im Bereich Marketing. Du hast viele verschiedene Unternehmen betreut. Weil du hast auch gerade gesagt, dir ist es halt ein Anliegen, diese weiße Magie zu nutzen und auch Menschen zu unterstützen mit Werbung und so. Und das machen Zahnärzte, machen das ja auch. Und die versuchen ja auch, auf sich ihre Praxis aufmerksam zu machen. Was würdest du so einem Zahnarzt oder einem Neugründer zum Beispiel oder Neugründerin, was würdest du dem raten, um zu sagen, ich mache auf mich aufmerksam, um meine Leistung gut anbieten zu können?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, das Warum zu definieren, warum du das eigentlich tust. Ja, und das ist eigentlich unabhängig, ob du jetzt Zahnarzt bist oder ob du ein Produkt oder Kaugummi verkaufst. Ja, was ist diese tiefergründige Motivation, warum du das eigentlich machst, warum du jeden Morgen aufstehst und mit Passion und Leidenschaft dabei bist, das zu tun. Und wenn du das einmal definiert hast, und das ist kein einfacher Prozess, ja, da muss man sich wirklich die Zeit nehmen und dann immer wieder hinterfragen, ist es das, was es wirklich ist? Ja, und dann gehst du immer tiefer rein in dich und irgendwann kommst du an den Punkt, auf diesen Satz, den du dir dann einprägst, meinetwegen eintätowierst, an die Wand hängst, damit jeder, der in irgendeiner Form mit dir zusammenarbeitet, das sehen kann, warum du diese Geschichte hier baust. Ja, und dann beantworten sich extrem viele Fragen ganz automatisch. Ja, ja, und dann fängst du halt an, deine Marketingstrategie dann drumherum zu bauen. Ja, und ich kann nur empfehlen, das so ehrlich wie möglich zu machen, so transparent wie möglich zu machen und von vornherein deine potenziellen Kunden und Partner einfach so nah wie möglich an dich ranzulassen, weil gemeinsam in der Gemeinsamkeit liegt die Kraft.
Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das muss man sich mal so notieren. Das könnte ein gutes Vorschauvideo für diese Podcast-Episode sein. Und mein Anliegen oder mein Warum ist es, Menschen zu unterstützen, die einfach was Spezielles haben, die sich Sachen trauen, die man sich sonst nicht trauen würde, die vielleicht gesellschaftlich sogar ein bisschen anecken oder die einfach mal auf neue Ideen kommen. Weil meine Persönlichkeit, also meine Erfahrung war halt immer so, dass wenn man anders ist, dass man in Deutschland immer gleich komisch angeguckt wird, weil es immer einen gibt, der so ein bisschen aus dem Kreis heraustanzt, aber da entsteht halt auch Entwicklung, da ist ganz viel Potenzial und das möchte ich halt einfach unterstützen. Das war so anfangs mein Antrieb, das ja auch alles zu machen. So viel dazu. Jetzt würde es mich noch interessieren, was ist denn dein Antrieb, das alles zu machen, was ihr macht und vor allem, wie ist der Name Nedge entstanden?
Also unsere Motivation, unser Warum ist, wir wollen Menschen inspirieren, gesünder und nachhaltiger zu leben. Punkt. Ja, das hört sich einfach an und vielleicht auch für einige banal, aber es war ein langer Prozess, das wirklich darauf runterzubrechen und vor allem halt auch das Team, und das war ein kleines Team, mit dem wir angefangen haben, das Team darauf einzuschwören, dass auch wirklich jeder genau daran glaubt. Und ist das auch die intrinsische Motivation, die die uns da täglich antreibt, das so zu sehen? Und daraus sind dann im Grunde genommen die weiteren Schritte für Nedge entstanden, unter anderem halt auch der Name, ja. Und der Name, witzigerweise, kam, deswegen kann ich immer nur vorschlagen, geht raus in die Natur, da ist der Geist frei und da kommen Ideen einfach viel, viel, viel schneller zu dir. Und so war das auch. Ich war laufen bei uns im Wald, hier im Plenterwald in Berlin, und dann habe ich gesagt, was kann der Name sein? Und es muss natürlich sein, natural. Und dann kam plötzlich Nedge, ja. Und scheiße, das war geil, ja. Das war genau geil. Dieser Moment, ne? Das war so dieser sparking Moment, ja, den ich nie vergessen werde, ja, wo das wirklich eingeschlagen ist wie so ein kleiner Blitz. Und dann habe ich das gegoogelt und dieser Name steht, es ist ein echtes Wort im Englischen sogar, und es steht für natürlich, selbstverständlich, sicher, logisch, also ne, sicher, Digga. Und das passte perfekt zu uns, ja, weil wir einfach auch, und du kannst es sehr gut verstehen, weil wir so eine Edginess auch haben, auch gerne zweideutig, wollen provozieren, aber in einer guten Form, ja, und nicht
schafft auch Aufmerksamkeit.
Ganz genau.
Ja. Okay, cool. Okay, ich habe noch ganz viele Fragen zu Nedge, das beantworten wir aber später. Ich habe euch über Veit kennengelernt, der hat viel über euch erzählt und ich habe euch euren Stand auch auf der IDS gesehen und den fand ich auch sehr schön hergerichtet. Aber ich glaube, die meisten haben euch, wenn sie euch schon kennen, über die Höhle der Löwen kennengelernt. Und ich würde gern für die Hörer mal so ein bisschen herauskitzeln, wie läuft sowas ab, wie bereitet man sowas vor, was für Gedanken muss man sich vorher machen und natürlich auch, was für einen Impact hat das auf ein Unternehmen selbst. Und für mich wird jetzt mal an erster Stelle die Frage kommen, was waren die herausforderndsten Momente während des TV-Auftritts bei der Höhle der Löwen und wie habt ihr persönlich diese Herausforderung gemeistert? Was habt ihr so vorbereitet und wie lief das so ab für euch?
Ja, vielleicht, ich fange mal ein bisschen von Anfang an. Also darauf aufmerksam, also wir sind natürlich die ganze Zeit immer irgendwie Höhle der Löwen-Fans gewesen und sagten so, eigentlich müssten wir da vielleicht mal wirklich dabei sein. Und wollten das am Anfang aber noch nicht machen, weil unser Produkt ungefähr, wir haben anderthalb Jahre eine Proof-of-Concept-Phase gehabt, ja, dass wir sagen, okay, das Zeug muss halt wirklich richtig gut sein, ja, das überzeugend sein, die Menschen müssen es wieder kaufen und zwar nicht nur einmal, sondern 2, 3, 4, 5 Mal, so. Und als wir das geschafft haben, haben wir gesagt, okay, jetzt ist auch die Zeit für Skalierung, das war im Grunde genommen eigentlich so Ende letzten Jahres, ja. Und und dann hat einer von unseren Investoren, unser Angel-Investoren, dann den Link gebaut zu einer Redakteurin von der Höhle der Löwen-Sendung. Und dann haben wir uns relativ schnell, das war am nächsten Tag, haben wir dann gleich telefoniert und die Annika war mega begeistert vom Produkt, ja, und sagte so, erstens gab's noch keine Zahnpasta, also es gab schon mal Zahnpasta, der Axel Kaiser war ja schon mal 2014, glaube ich, bei der Höhle der Löwen, ganz am Anfang, und seitdem gab's aber im Grunde genommen eigentlich kein Oral Care Produkt. Happy Brush gab's natürlich, ne, aber von der Pflege her, von der Zahnpasta her, gab es dann kein weiteres Produkt mehr. Und dann waren sie relativ schnell begeistert und dann zwei Tage später kam dann halt die Anforderung. So, das waren relativ viel Papier, was wir ausfüllen mussten. Und parallel dazu gab es dann halt auch noch 15 Fragen und die musstest du per Video beantworten. So, und aus diesen 15 Videos haben sie dann ein Casting-Video zusammengeschnitten, das dann an Vox geht. Und bei Vox wird dann im Grunde genommen, ja, nein.
Hoch und Text,
ja. Foto, da kriegst du kein Foto, ja. So, und das dauerte dann ein bisschen bis Ende Dezember. Das war dann letztes Jahr im Dezember. Und dann haben wir das Go bekommen, ja. Mhm. Und da, Scheiße, ja,
oh, jetzt sind wir dabei.
Ja, genau. So, und dann gab's dann erstmal Weihnachten, ja. Und Anfang Januar gab's dann ein weiteres Gespräch. Und ja, wie gesagt, ihr seid dabei. Wann habt ihr Zeit? Hättet ihr am 25. Zeit? Und ich so, welcher Monat? Januar. Oh, shit, ja. Oh, okay. Dann war das im Grunde genommen, musstest du innerhalb von 2 Wochen, mussten wir einen Pitch schreiben. Der wurde dann komplett überarbeitet. Ja, also das, was wir uns vorgestellt hatten, funktionierte nicht für die Redaktion. Und dann haben sie uns letztendlich 4 Tage vor der Ausstrahlung, das war dann am 25., der Montag, am Freitag haben sie uns dann das finale Skript gegeben.
Krass, das heißt, sie haben euch gesagt, wie ihr euer Produkt pitcht.
Ja, genau.
Okay,
genau.
Interessant.
Also da waren natürlich viele Dinge drin, die wir auch pitchen, aber es war so ein anderer Angle, den wir dann
nehmen.
Und dann hatten wir halt, Heber und ich halt übers Wochenende, haben wir halt diesen Pitch gepaukt, ja. Also wirklich 24/7. Und dass du den halt wirklich relativ nah am
auch.
Im Grunde genommen auch vorstellen kannst, ja. Und ja, und dann, also mega aufgeregt, ja. Ich meine, wir haben schon, ich war schon ab und zu mal im Fernsehen und aber trotzdem, das ist für dein eigenes Produkt das zu machen, das ist schon ein anderer Schnack, ja. Und dann waren wir Montag da und dann ging es dann letztendlich ja von morgens los und war es im Grunde genommen eigentlich die ganze Zeit im Studio hin und her Interviews geben, nochmal pitchen. Wir haben 4-mal gepitcht vor der Redaktion, vor der Aufnahmeleitung, vor Social Media und so weiter. Und dann gab es halt ganz viele kleine Interviews auch, die dann entsprechend für die unterschiedlichen Kanäle dann vorbereitet werden und so. Mhm. So, also das war eigentlich so eine große Herausforderung. Dann gab es natürlich dann abends, wir waren leider Gottes dann die Letzten auch noch, 19 Uhr am Start und hatten dann 1,5 Stunden mit den Löwen diskutiert. Das war ziemlich lange.
Abends noch, also quasi abends, nach der Sendung.
Nee, die Sendung war, die Aufzeichnung war 1,5 Stunden.
Boah, krass. Aber ist das alles drin geblieben dann? Also geht ja gar nicht.
Nee, genau. Die schneiden natürlich, sammeln halt sehr viel Material, so wie wir das jetzt hier aufmachen bei dem Podcast. Dann werden natürlich dann die Dinge halt rausgeschnitten und zusammengeschnitten. Und am Ende sind dann, wie wir dann im September gesehen haben, 20 Minuten Sendezeit dabei rausgekommen. Ja. Was natürlich sensationell ist. Ja, ich meine, 20 Minuten Primetime, TV-Werbung, kostenfrei, das ist... Ja. Das kannst du nicht bezahlen, ja, als kleines Unternehmen. Und ja, das waren so die Herausforderungen innerhalb des Pitches, also vor den Löwen gab's etliche Herausforderungen. Das würde auch hier jetzt unsere Zeit einfach komplett sprengen. Aber vielleicht mal rauszunehmen. Erstens waren die Löwen, was ihr auch gesehen habt im Fernsehen, oder ihr könnt das noch, falls ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr es immer noch auf der RTL Plus App sehen. Die Sendung. Es ging, einerseits haben wir mit den Löwen geputzt. Ja, also live putzen gab es noch nie. Und das war natürlich auch ein Riesenasset, ja, für die Redaktion. Ja. Mhm. Ralf Dümmel hat gar nicht mehr aufgehört zu putzen. Der war so begeistert. So, das ist toll. Ja, und der ganze Schaum kam schon überall raus. Es war herrlich. Und so ging das eigentlich. Alle waren mega begeistert. Der Tilman Schulz sagte dann zum Beispiel, das ist wie eine Explosion im Mund. Das hätte ich nie erwartet, dass so eine kleine Pille so eine Kraft entwickeln kann. Mhm. Ja. Und also mega begeistert vom Produkt. Und dann kam eigentlich der wichtigste Teil dieses Themas, als die Jana Ensthaler dann anfing, über das Thema Fluorid zu sprechen. Mhm. Fluorid und Hydroxyapatit oder Hydroxylapatit, wie wir in Deutschland sagen. Und wir benutzen ja anstelle von Fluorid Hydroxyapatit in einer sehr hochwertigen Form. Und da kommen wir auch später nochmal zu, was letztendlich alles dahinter steckt. Und das ist halt eine Alternative zu Fluorid, die komplett unbedenklich auch schluckbar ist. Ja, so. Egal in welchen Mengen. Ja, so. Und dementsprechend kannst du natürlich mit gutem Gewissen sagen, dass Hydroxyapatit entsprechend eine Top-Alternative ist. Ist auch schon alles mit Studien belegt. Ja, ganz Japan putzt 80% des Zahnpasta-Marktes in Japan benutzt Hydroxyapatit. Ja, also seit 30 Jahren. Und das ist jetzt nichts, was irgendwie gerade erfunden wurde. NASA hat das in den 60er Jahren das erste Mal angefangen einzusetzen für die Astronauten. Cool. Und darüber haben wir dann halt entsprechend gesprochen. Und Diana hatte auch nochmal sehr stark betont, dass diese Entzweiung von Menschen, die für und gegen Hydroxy oder Fluorid sind, immer größer wird, ja. Und dass die Menschen immer mehr darauf achten, was letztendlich auch in den Produkten ist. Und da wir letztendlich diese Alternative, die auch belegt ist und wirksam ist, das, was letztendlich wir anbieten können, das war letztendlich ein riesen Push auch für die in der Sendung, ja, und eine riesen Bestätigung für uns, ja. Im Nachhinein haben wir dann keinen Deal bekommen, weil wir eine zu hohe Bewertung bereits haben. Für Startups, die sich überlegen, in die Höhle der Löwen zu gehen, ich würde das so früh wie möglich machen, ja, weil wenn du schon eine gewisse Größe erreicht hast und auch Investoren schon drin hast, dann wird das schwierig, die Löwen zu überzeugen, weil die möchten immer gerne mehr oder weniger die Ersten sein und
mit Aufbau, relativ, ne?
Genau, und einen relativ großen Stake an der Unternehmung bekommen.
Ja, ist ja nachvollziehbar.
Genau.
Cool. Ich meine, jetzt ist ja natürlich Netsch, gut, ihr habt keinen Deal bekommen, aber es ist ja jetzt auch mittlerweile bekannt, dass ihr wirklich weltweit bekannt seid. Jetzt würde mich nur interessieren, welche Überlegungen standen denn hinter diesem Produkt? Also wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Jetzt machen wir Zahnputztabletten. Also warum? Also wieso genau das?
Also, der Ursprung war der kleine Sohn von meinem Partner Heber, 2 Jahre. Kam regelmäßig aus dem Badezimmer raus mit einem Zahnpasta verschmierten Gesicht und einer leeren Tube und war tierisch stolz, dass er die Tube aufgegessen hat. Ja, so, und wie wir alle wissen, soll man natürlich nicht machen, ja, weil steht auch auf vielen Tuben drauf, bitte nicht schlucken, ja, wegen des Fluoridsgehalts, aber nicht nur deswegen, wir haben Titandioxid drin, wir haben Carragene drin, wir haben SLS drin und so weiter, künstliche Konservierungsstoffe, um das Wasser irgendwie haltbar zu machen und so weiter. So, und daraus kam dann die Grundidee, warum gibt es eigentlich keine Zahnpasta, die du einfach runterschlucken kannst, ohne dass du dir Gedanken machen musst, ja, Lebensmittelqualität etc. Und das war so dieser Sparking Moment dann am Anfang. Und dann hat Heber angefangen, halt diese Alternativen zu den klassischen Inhaltsstoffen, die in Zahnpasten drin sind, zu suchen, und zwar rein aus der Natur. So, und das war eigentlich der Prozess. Und irgendwann ist daraus dann die kleine Tablette entstanden. Natürlich war dann auch die Überlegung, macht man Zahnpulver? Ja, aber das ist dann halt nicht so hygienisch, ja, weil man immer schön mit der Zahnbürste reingeht und dann ist das ein Bakterienherd und so weiter. Dann wurde es halt zur Tablette. Und diese Tablette, wie gesagt, hatten wir vorhin schon, hat er mir dann Ende 2019 vorgestellt. Ich war baff, ja, wie auch Birgit Schlee schon gesagt hat. Und dann hatten wir den Grundstein gelegt und gesagt, lass uns daraus eine Firma bauen. Das war die Grundidee. Ja, und das ist bis heute für uns das Credo. Du musst die Zahnpasta oder die Zahnpasta-Tabletten von Netsch runterschlucken können. Ja, aber
auch nicht halt, müssen.
Aber nicht müssen, nein, natürlich. Ja, ja. Ja, aber das alleine diese Beruhigung, dass du es kannst, ja, das ist für uns die Zielsetzung.
Okay. Ja. Jetzt stellt sich mir die Frage, man könnte das, diesen ganzen Schaum theoretisch runterschlucken. Liegt es daran, dass es wie ein Lebensmittel zu sehen ist, eine hohe Lebensmittelqualität hat? Da stellt sich mir aber andererseits auch die Frage, hat es trotzdem einen guten Reinigungseffekt? Lass uns das später in der fachlichen Episode machen. Lass uns erstmal. Ich habe so viele Fragen. Ich bin so neugierig. Jetzt würde mich nur interessieren, hat die Teilnahme überhaupt bei dieser Sendung teilzunehmen, hat das einen Einfluss auf euer Business gehabt? Also ich meine, ihr wart natürlich jetzt schon relativ weit voraus, du hast gesagt, da waren jetzt dann Business Angels mit drin, Investoren mit drin und ihr wart schon relativ weit. Hat es trotzdem irgendwie einen Einfluss auf euer Arbeiten oder auf euer heutiges Tun gehabt?
Ja, und zwar extrem. Also du Netsch war von einem Tag auf den anderen in Deutschland bekannt. Ja? Wir haben und das auf einer sehr nachhaltigen Ebene auch. Ja. Wir haben bis heute ein teilweise verdreifachtes Volumen, Bestellvolumen jeden Tag. Mhm. Also das alleine kann man nur sagen, danke, die Hülle der Löwen, ihr habt echt gerockt, ja, oder ihr rockt bis heute. Mhm. Ist natürlich ein Riesenschwung an Neukunden reingekommen dadurch, die ein extrem hohes Erstticket auch hatten. Also das heißt, die ersten Bestellungen, wir hatten einen durchschnittlichen Einkaufswert von über 40 Euro. Das ist unglaublich gewesen, ja, weil die meisten Menschen einfach direkt dieses große Set gekauft haben für
40 Euro. Was ist denn so ein großes Set? Was ist da drin?
Das sind alle vier Formeln. Und mit jeweils 85 Tabs drin, also die großen Flaschen. Okay. Und das als Set kostet dann 49 Euro. Ja? Okay. Wenn du sie einzeln kaufen würdest, liegt es dann bei über 55 Euro. Mhm. Und das war im Grunde der größte Verkaufsschlager in dieser Zeit, ja. Mhm. Und diese Welle zog sich so circa über 3 Tage, dann wurde es halt wieder weniger, aber immer auf einem wesentlich höheren Niveau, als was wir vorher hatten. Okay. Also dementsprechend. Und dann PR-technisch hat es einfach, wir waren in über 100 Magazinen, Zeitschriften und Tageszeitungen online, von GQ bis Wundervibe bis
Wahnsinn.
Merkur, Münchner Merkur und so weiter und so fort. Also das
hat schon seine Kreise gezogen, meinst du?
Absolut, absolut. Mhm. Und
cool. Jetzt würde mich noch interessieren, was würdest du denn oder was würdet ihr rückblickend anders machen? Würdest du sagen, Vorbereitungszeit 2 Wochen so nach Weihnachten war ein bisschen zu kurz oder was würdet ihr rückblickend anders machen?
Naja, gut, es war natürlich auch geschuldet der knappen Zeit durch die Redaktion, ja. Also du kannst als Startup da gar nicht groß was anders machen, ja. Die wollten das einfach in der gleich in der ersten Sendung mit drin haben und die Alternative war, ja, wir können das verschieben, aber dann wissen wir nicht, ob wir euch noch reinnehmen können. Okay, gut.
Let's go. Los geht's.
Let's go, genau. Also dementsprechend können wir da nichts anderes machen. Wir hätten inhaltlich auch keine großen anderen Twists gemacht. Das war wirklich so am Ende auch von der Redaktion dieser Pitch, der kreierte Pitch war gut so, ja, weil es letztendlich einfacher zu verstehen war und da haben wir im Grunde viel draus gelernt. Ja, also es war gut so, wie es war. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt nichts anderes machen.
Cool. Okay, dann lass die Episode nochmal zusammenfassen. Höhle der Löwen war an sich eine coole Sache. Vorbereitungszeit hattet ihr ein bisschen wenig, aber trotzdem habt ihr es gut auf den Punkt gebracht. Rückblickend, wenn man schon Investoren mit im Boot hat, lieber ein bisschen eher anfangen, habe ich so jetzt rausgehört, dass man sagt, ich habe ein cooles Startup, lass uns mal das eher versuchen. Da stellt sich mir aber jetzt gerade die Frage, wenn ich denn noch gar keine Referenzen habe und ich sage, ich bin Startup, ich habe eine geile Idee, aber ich bin noch nicht so richtig im Laufenden, dann hast du ja auch gar kein Proof of Concept irgendwie. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, da einzusteigen und zu sagen, ich mache das jetzt mal?
Also mit rein Theorie würde ich nicht in die Höhle der Löwen gehen. Ne? Das, dann nehmen sie dich auch nicht. Also es muss schon Proof of Concept sein. Und zwar auf einem Level, der jetzt aber auch nicht riesig sein muss. Mhm. Ja, es muss Es gibt so viele unterschiedliche Produkte, ja. Aber idealerweise ist ein Produkt, was der Zuschauer da draußen schnell versteht. Mhm. Deswegen funktionieren natürlich auch Müslis, Getränke und so weiter super gut, weil die Leute das sofort verstehen. Ja, Zahnpasta, ja, das ist etwas, wo, da musst du nicht groß nachdenken. Mhm. Aber es ist eine bessere Alternative zu dem, was letztendlich heute im Regal steht. Ja, so. Und das ist, wenn du das gut rüberbringst, ja, und das ist auch eine der Kernthemen. Wenn du vor der Kamera stehst, musst du so sympathisch und echt und transparent rüberkommen wie nur möglich. Mhm. Eigentlich geht es gar nicht darum, den Löwen zu gefallen, sondern dem Publikum.
Mhm. Ja, klar.
Ja, und wenn du da einen Sympathie-Effekt hinbekommst, durch Ehrlichkeit, durch Echtheit, ne, Authentizität, dann gewinnst du.
Mhm. Wie viel ist denn im Fernsehen echt und wie viel ist einstudiert, weil man sagt, ich muss jetzt performen?
Es war alles echt. Es war einfach nur die Storyline. Die war kreiert, ja, aber auch nicht fremd oder beziehungsweise es war nur anders gemacht, ne? Also das, wir hatten natürlich auch, ganz ehrlich, wir hatten da auch kleine Streitgespräche, ja, mit den Löwen. Das wurde Gott sei Dank halt rausgeschnitten, ja. Also wir haben einen sehr, sehr tollen Zusammenschnitt bekommen und
also auch ist quasi das, was man sieht, auch quasi beeinflussbar von dem, was man drin lässt, ne?
Ganz genau. Ja. Genau. Aber es waren gute Diskussionen, ja. Mhm. Sehr kritische Diskussionen auch, aber das hat sehr viel Licht in das ganze Thema eingebracht, weil die meisten Menschen befassen sich nicht mit Zahnpasta, ja, und gucken auch nicht hinten auf die Rückseite und versuchen zu lesen, was die einzelnen Inhaltsstoffe bedeuten. Ja, oder überhaupt, die kannst du ja teilweise gar nicht aussprechen.
Ja, dem Endverbraucher ja schon gar nicht. Ich meine, jetzt hören ja hier viele Zahnärzte, Dentalhygieniker und so weiter zu. Wir gehen jetzt gleich nochmal in eine andere Episode rein, wo wir ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Jetzt würde mich noch interessieren, ich meine, ihr habt mir ein Paket zugeschickt, was ich persönlich mal testen kann. Da freue ich mich persönlich schon drauf. Aber was macht denn aus eurer Sicht, außer dass es wirklich ein Produkt ist, wo du sagst, das könnte man runterschlucken, es hat eine hohe Lebensmittelqualität. Und die Story dahinter finde ich cool, dass ihr sagt, da hat so ein kleiner Junge so eine ganze Zahnpastatube quasi leer gegessen. Das muss es nicht unbedingt sein. Was macht das Produkt so besonders im Vergleich zu anderen? Also, gibt es überhaupt andere Zahnputztabletten?
Ja, also es gibt etliche Zahnpastatabletten oder Zahnputztabletten draußen im Markt. Glaub mir, wir haben alle ausprobiert, ja, aus die Zahnpasta Tabs aus Australien bis nach Amerika. Mhm. Es gibt ungefähr, ich sag mal, 3 bis 4 wirklich relevante Marken. Ja, das ist Bite zum Beispiel in Amerika. Dann Georganics in England. Dentabs natürlich von Axel in Deutschland. Und dann gibt es noch ein paar kleinere so weltweit. Ja, aber Parla zum Beispiel in England. Ja, das ist auch noch eine ganz, ganz gute Marke. Das Problem bei den Tabs ist in der Regel, dass sie sehr tablettig sind. Ja, dass sie nicht schäumen oder nicht sehr
auf,
wenig
lösen
schäumen.
Lösen sich denn gut auf?
Teilweise ja, teilweise nicht. Ja, also du musst schon sehr kauen. Ja. Mhm. Und das ist, ich sag mal so, es ist nicht wirklich massenkompatibel. Ja, es gibt halt für die Leute, die wirklich nachhaltig leben wollen, ist es super. Ja, und das sind dann Aktivisten und so weiter. Aber um den Massenmarkt zu erreichen, ja, Und jeden auch davon zu überzeugen, dass das eine Alternative ist, war dann einfach die Herausforderung, wie können wir eine Zahnpastatablette, deswegen sagen wir auch Zahnpastatablette und nicht Zahnputztab, ja, wirklich zu so nah wie möglich an das Thema Zahnpasta bringen. Mhm. So von der Konsistenz, vom Geschmack, von der Intensität und vor allem auch von dem Effekt, der danach passiert. So. Mhm. Und das war eigentlich so unser Antrieb. Wie können wir das schaffen? Wie können wir dieses Problem lösen? Mhm. Und das hat halt Jahre gedauert, bis wir letztendlich an dem Punkt sind, dass wir gesagt hatten, okay, das ist jetzt wirklich das Produkt, was super riecht, super schnell sich auflöst und du wirst es merken, du kannst durch wenige Bisse hast du dann letztendlich die Zahnpasta, die sich dann durch den kleinert, dann durch den Speichel wird es quasi zur Paste und dann fängst du an zu putzen. Okay. Punkt. Das ist super einfach. Und dann entwickelt sich der Schaum, dann entwickelt sich halt dieses Putzgefühl, was wirklich für die Menschen, die letztendlich, und wir haben jetzt mittlerweile etliche Tausende von Menschen, die das wieder und wieder und wieder kaufen. Und auf der Basis haben wir einfach gelernt, wie wichtig genau diese einfachen Themen ist. Und ein Thema ist wirklich der Schaum. Ja? Ja. Wenn es nicht schäumt, macht es nicht sauber, psychologisch.
Ja, ja? Ja,
auch
genau.
Beim Shampoo so, das ist beim
Autowaschen,
bei der Handseife so und so weiter. So, und dementsprechend haben wir das geschafft, aber ohne zum Beispiel da wie alle anderen SLS zu nehmen, also Sodium-Laurylsulfat, sondern haben das ersetzt gegen, das ist ein Seifenrinde, das ist ein Seifenrindenbaum aus Südamerika, Kinacha saponaria heißt der. Und diese Rinde wird pulverisiert, antibakterialisiert etc. Ne? Und das schafft im Grunde genommen diesen wahnsinnig schönen Schaum. Ja?
Okay.
Und das kostet aber in der Produktion und im Einkauf für uns 50 mal mehr als SLS.
Okay.
Und deswegen ist das halt kein Produkt, was du überall in sämtlichen Zahnpasten findest, ja.
Okay.
Weil es einfach nicht sich rechnet für die klassischen Zahnpasten. So.
Okay. Ich finde es super spannend. Ich meine, jetzt ist bei mir natürlich als letztes Wort Baum hängen geblieben. Und ich freue mich auf die zweite Episode. Erstmal danke bis hierhin, dass du so ein bisschen was über die Hülle der Löwen erzählt hast. Bei mir stellt sich gerade die Frage, wonach schmeckt das? Schmeckt das jetzt nach Baumrinde? Schmeckt das nach Seife? Und ich hoffe nicht, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es danach schmeckt. Aber in der nächsten Episode, die jetzt auch schon online ist, da kannst du jetzt gleich weiterschalten, stelle ich Norbert auch die Frage, wonach schmeckt das? Wie ist der pH-Wert? Ist das auch für Prothesenträger vielleicht geeignet? Für wen ist das? Ist das für Kinder? Ich habe noch ganz viele Fragen vorbereitet. Und deshalb, Norbert, erstmal danke für deine Zeit bis hierhin.
Große Freude. Vielen Dank, Miguel.
Okay, und wo kann man dich denn, wenn man jetzt sagt, ich muss jetzt aus dem Auto aussteigen, ich muss jetzt zur Arbeit, wo kann man dich erreichen, falls man erst später die Episode hört, die zweite?
Also, entweder auf Instagram, ja, sind wir auf at Netsch Labs oder auf LinkedIn, Norbert Richard Meinicke, findest du mich sofort oder findet ihr mich sofort, oder einfach auf unserer Webseite eine E-Mail schreiben und da sind wir relativ nah immer dran am Thema.
Cool.
Und wir freuen uns auf euer Feedback.
Okay, für dich, lieber Hörer, natürlich, du weißt, was du zu tun hast, guck dir das Ganze an, hör dir das an oder schalt einfach jetzt, wenn du Zeit und Lust hast, in die zweite Episode ein, denn jetzt geht's einfach mal ans Eingemachte und wir gucken, ob die Zahnpasta-Tabletten wirklich nach Baumrinde schmecken. Bis gleich.
Schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runterscrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Shownotes gehen. Da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.